wenn du nochmal in einem Satz erzählst, was ein Director of Innovation sonst so macht, weswegen die Leute mit dir in Kontakt treten könnten, dann hast du jetzt die Möglichkeit.
Genau, mein Job ist eigentlich zu gucken, was kommt als nächstes im Marketing, ja, was wird spannend, Zielgruppenverhalten, Technologie, Touchpoints und daraus das Beste zu machen für unsere Kunden, die wir betreuen, ist eigentlich im Herzen meine Aufgabe.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und ich habe gleich den Alex Turchan bei mir. Alex ist der Director of Innovation bei Media Plus. Und was mir ganz gut gefallen hat, der Alex ist nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Mal in den letzten Wochen bei der South by Southwest in den USA gewesen. Das ist eine Konferenz, Festival, teilweise mit Technik zu tun, teilweise hat es auch so ein bisschen musikalisch-künstlerischen Hintergrund. Ich war noch nie da. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe ein Bild davon, aber im Grunde weiß ich eigentlich gar nicht, worum es da geht. Das heißt, gut, dass Alex heute hier ist. Wir werden so ein bisschen von ihm hören, was ihn beeindruckt hat, was irgendwie gute Speaker waren, die ihn irgendwie bewegt haben, weil wirklich hervorragende, krasse Speaker natürlich zu diesem Event kommen. Und wir werden natürlich auch ein bisschen versuchen herauszufinden, was hat das für einen Impact auf uns, aufs digitale Marketing, auf die Digitalisierung, auf die deutsche Wirtschaft. Das ist also mein Plan für heute. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zum Zuhören. Ich freue mich, dass du jetzt bei uns bist. Herzlich willkommen, Alex Turchan.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Und ja, freut mich sehr, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen und wirklich über mein regelmäßiges Highlight des Jahres sprechen können.
Ich freue mich mehr. Regelmäßiges Highlight sagst du schon. Wie oft warst du schon auf der South by Southwest?
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich glaube, es war das 8. Mal dieses Jahr. Also eigentlich durchgehend bis auf die 2 Corona-Jahre, wo es keine Konferenz gab, waren wir jedes Jahr vor Ort. Und ja, auch dieses Jahr, trotz all den Irrungen und Wirrungen, die es vielleicht gerade auf politischer Seite in den USA gibt, haben wir uns trotzdem entschlossen, wieder hinzufahren, weil es einfach ein, ja, es gibt kein vergleichbares Event in dieser Art und Weise. Und du hast es schon ganz schön gesagt, das Tolle ist, es ist halt nicht nur eine Marketingkonferenz, es ist nicht nur eine Innovationskonferenz. Ja, es gibt ja auch Events wie die OMR in Hamburg, tolle Geschichte, viel los, aber sehr fokussiert auf Marketing. Es gibt sowas wie Next Web in Amsterdam, sehr fokussiert auf Technik, Startups. Es gibt die Mexico, sehr viel Digital Business. Aber dass wirklich so Entertainment und Technologie und Culture und Marketing zusammenkommen mit all diesen tollen Menschen, das erlebt man nur in Austin einmal im Jahr.
Austin, Texas. Texas eigentlich eher ein konservativer Staat, dieses Festival eher wahrscheinlich liberal-progressiv. Hast du im Kopf, ich weiß, wir haben jetzt nicht abgefragt oder haben jetzt nicht abgemacht die Frage, aber weißt du ungefähr, seit wann es die South by Southwest überhaupt gibt und was so die ersten Jahre das Motto waren?
Lustig, dass du fragst. Ich habe mich extra vorher nochmal nachgeguckt, weil ich es auch mir nie merken kann. Das erste
Ich bin bekannt für die naheliegendsten Fragen. Insofern hast du richtig gemacht.
Nee, die erste Ausgabe war wirklich 1987. Also wir sind jetzt fast bei 40 Jahren South By. Und das Ganze hat angefangen, Austin ist ja eine Stadt, die ist bekannt für Live-Musik, ja, große Country-Szene, es gibt ganz viele Clubs oder sagen wir, es gab mal ganz viele Konzertclubs und Konzerthallen und am Anfang war es ein Musikfestival und dann hat man irgendwann noch ein Filmfestival mit dazu genommen und dann in den 90ern gab es die Erweiterung und das ist ein schönes Wort, das jeder, der nach 2000 geboren ist, nicht mehr kennt, dann war ein Multimedia-Festival mit dabei. Und aus diesem Multimedia-Festival ist dann die South by Interactive entstanden und hat so im Zuge der ersten großen Dotcom-Welle und dann mit der wirklichen, ja, dem Aufkommen der Social Networks und der großen Tech-Konzerne Anfang der 2000er, wurde das eigentlich dieses Event to be für ja die gesamte Tech-Szene eigentlich weltweit. Also die South by ist zum Beispiel der Ort, wo zum ersten Mal Twitter das Licht der Welt gesehen hat und wirklich explodiert ist. Inzwischen auch sehr viele Jahre her. Aber das sind so die Erinnerungen, die man immer noch an dieses Event hat. Und es wurde eigentlich jedes Jahr größer und dann kam Corona. Und seitdem ist es, man findet wieder den Platz so langsam, aber man merkt auch, es ist nicht mehr ganz so glamourös, nicht mehr ganz so exzessiv, wie es schon mal war. Auch gerade, was so die ganzen Marken außenrum angeht, die da oft teilweise ganze Straßenzüge gemietet haben, um da Brand Experiences aufzubauen und keine Kosten gescheut und mit Unmengen Menschen für 4 Tage irgendwelche Inszenierungen gemacht haben. Davon gibt's heute nicht mehr so viel, aber die Konferenz selber ist ja immer noch unübertroffen.
Du hast es schon anklingen lassen, in Amerika ist alles irgendwie größer. Der Bundesstaat Texas, habe ich gerade nochmal geguckt, ist einfach doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. einfach nur dieser eine Staat, um Himmels Willen. Und das hatte ich auch im Kopf, dass nicht einfach nur, ja, also das OMR-Festival in Hamburg ist schon echt groß und dann gibt es auch irgendwie Flächen, die außerhalb des Festivals oder des Messegeländes sind, aber in bei der South By, ja, jetzt sei auch sonst immer so ein Mouthful, South By, aber dort wird dann teilweise die ganze Stadt wird Teil und Bühne und wie du selbst sagst, es sind richtig so, hier ist eine Straße zu dem Thema, da ist eine Straße zu dem Thema. Ist das, also wenn Hamburg mal das OMR-Festival ist, dann gibt es schon auch 7,5 Anwohnende, die sagen, was für ein Unsinn, dass ich hier irgendwie 48 Stunden nicht so einfach durch diese Straße komme. Wie gehen denn da die Austinerinnen mit um?
Das ist ganz interessant, weil ich kenne zwei Arten von Austin-Einwohnern, die der South By unterschiedlich begegnen. Die einen sagen, oh Gott, der Zirkus ist wieder da. Wir fahren in Urlaub und zwar die ganze Woche, dass wir nichts davon mitbekommen. Und die anderen feiern es einfach, weil die sagen, ah cool, die South By ist wieder. Da gibt's ganz viele Konzerte und Musik-Showcases und Party jeden Abend und es sind ganz viele spannende Leute da. Ich werf mich da in die Menge. Wir mieten immer ein Haus von einem inzwischen Freund von uns, den haben wir ursprünglich mal über Airbnb aufgetan, inzwischen ist er einfach ein sehr, sehr guter Freund, der ist Zahnarzt in Austin und der entscheidet sich jedes Jahr anders. Einmal vermietet er uns das Haus und fliegt samt Familie nach Mexiko. In den anderen Jahren quartiert er sich bei Freunden ein, damit wir das Haus haben können, ist aber dann auch jeden Abend in den Konzerten unterwegs und hat da sehr viel Freude dran. Es ist so ein bisschen, ich komme ja aus München, hört man vielleicht auch, wenn bei uns das Oktoberfest ist, gibt es auch nur zwei, die entweder sind voll dabei oder man versucht, die ganze Stadt möglichst schnell zu verlassen und die Texaner in Austin gehen ähnlich damit um. Aber, was man nicht vergessen darf, dieses Festival ist ein unfassbarer Wirtschaftsfaktor auch für die Stadt, weil es sind halt alleine, glaube ich, 70.000, 80.000 Konferenzbesucher und dann aber nochmal so diese Menge, wenn nicht mehr, die einfach nur zu den ganzen Konzerten und eher den kostenlosen oder kostengünstigen Events außenrum kommen. Und da ist natürlich gefühlt der halbe amerikanische Süden als Uber-Fahrer unterwegs. Die Leute arbeiten Extraschichten in den Bars und in den Clubs und in den Hotels. Also da ist schon auch immer sehr, sehr viel Personalbedarf. Und man sieht dann auch immer, bestellst du dir ein Uber und dann kommt halt da ein Auto mit Kennzeichen aus Florida und du denkst dir, ist dieser Mensch jetzt wirklich diese 3000 Meilen nach Texas gefahren, um da überzufahren? Ja, sind sie.
Krass. Ich hatte parallel geguckt, Austin hat unter 1 Million Einwohner. Also da merkt man das wahrscheinlich, wenn irgendwie so 70.000, 80.000 plus dann nochmal 70.000, 80.000 Konzertbesucher kommen, das merkt man schon. Okay, toll. Jetzt hast du gesagt, du warst schon 8-mal da. Social Media war ein Trend. Was war dieses Jahr? Wahrscheinlich AI, ein riesengroßes Thema. Lass uns mal so ein bisschen eintauchen, wie du dir versucht hast, ein bisschen dein Schedule zusammenzuklicken. Freunde von mir waren auch da und die haben sich dann teilweise wirklich nur abends gesehen, weil sie tagsüber komplett auf unterschiedlichen Breitengraden unterwegs waren.
Ja, das ist auch das Spannende, weil du kannst 5 South By Besucher fragen, was waren denn die großen Themen dieses Jahr und du wirst 5 verschiedene Geschichten hören, weil es ist einfach parallel 7, 8, 10 verschiedene Tracks, die laufen und klar, es gibt jeden Tag so ein Highlight, da sind die meisten dann dort. Ja. Für mich war das große Thema dieses Jahr eigentlich, dass es kein großes Thema gab, sondern dass es eigentlich eine Weiterentwicklung war aus den letzten Jahren, dass wir sagen, hey, wir erleben gerade eine sehr, sehr schwer greifbare, aber sehr, sehr große und auch wirklich nachhaltige digitale Transformation von eigentlich jeder Branche. Ja. Ganz viel getrieben durch KI, aber natürlich immer noch auch Nachwirkungen der Pandemie. Wir haben Digitalisierung an vielen Stellen, Wirtschaftsprobleme an anderen Stellen. Kollege Trump hat ja da gestern gerade erst seine neuen Zollfantasien veröffentlicht, die dazu sicherlich positiv beitragen werden. Und darum war, glaube ich, das große Thema wirklich Transformation. Ja, wo entwickelt sich eigentlich alles hin? Und für uns als Marketer, ja, ich bin in der Mediaagentur tätig. Wir sind natürlich auch immer eine der ersten, die spüren, wenn die wirtschaftliche Lage schwierig wird, weil dann gehen die Mediabudgets natürlich entweder stagnieren oder gehen zurück, weil Kunden vorsichtig sind zu investieren. Und da ist es gut, immer so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit zu haben und sagen, ja, wie ist denn so das Stimmungsbild? Was sind denn so die Themen, die die Branche gerade bewegen oder bewegen werden in den nächsten 1-2 Jahren? Und ich glaube wirklich, das Thema Transformation und wie gehe ich mit diesen ganz neuen Möglichkeiten um, war dieses Jahr sehr, sehr präsent. Und ich glaube, wir haben ja alle die letzten 2,5, 3 Jahre wirklich genug über KI gehört. Ja, also jeder von uns weiß inzwischen, KI ist ein wichtiges Ding. Das hat ganz viel Impact auf ganz viele, viele Bereiche. Aber was dieses Jahr in Austin mit dazu kam, in mehreren großen Sessions, war so ein bisschen Wie gehen wir eigentlich als Unternehmen damit um, dass wir diese Möglichkeiten jetzt haben? Ja, weil so die offensichtlichen Dinge zu tun und zu automatisieren, das haben ganz viele jetzt schon hinbekommen in den letzten 2 Jahren, zu sagen, ah, da gibt's wiederkehrende Tasks, die kann ich toll automatisieren. Da gibt's die Möglichkeit, mit diesen Large Language Models zu arbeiten, wie in einem ChatGPT. Das ist einfach da, das kann ich nutzen über eine API oder auch direkt im Browser. Und das gibt mir Mehrwert an ganz vielen Stellen. Aber gleichzeitig sind halt diese Modelle und diese Tools auch über Nacht eine Commodity geworden. Ja, also jeder ist da auf dem gleichen Level, jeder kann die nutzen, jeder hat Zugang zu den gleichen Informationen, den gleichen Daten. Es ist eigentlich bis auf ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr kein Differenzierungsmerkmal mehr. Ja, und wenn du jetzt überlegst, wie kann ich als Unternehmen wirklich zukünftig daraus Mehrwert generieren, einen Wettbewerbsvorteil, muss ich natürlich gucken, ja, wenn jeder ChatGPT nutzen kann und auch seine eigenen Queries da rein, selbst über tolle eigene Modelle, am Ende ist es die gleiche Technologie. Das ist ein bisschen, wenn ich sage, oh, Photoshop ist jetzt ein großer Differenzierungsmerkmal in der Asset-Erstellung. Ja, vielleicht auch nicht. Ja. Und eins der großen Themen war, nächster Trend, weg von den Large Language Models hin zu Small Language Models, ja, die billiger, günstiger, schneller zu trainieren sind mit einem eingeschränkten Datenset, aber eben Daten, die vielleicht nur ich als Unternehmen habe, die mir wirklich einen Vorteil verschaffen, weil ich dort sehr, sehr viel schneller meine Inhalte, mein Wissen monetarisieren kann, mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zugänglich machen kann und sehr spezifisch für mein Unternehmen oder für meine Branche oder für meinen Kundenstamm Lösungen entwickeln kann, ohne dass ich Millionen und Milliarden in Cloud-Infrastruktur und Server und Software investieren muss. Und das war tatsächlich für mich so eins der spannenden Themen und auch der Gedanke zu sagen, okay, wenn ich mit KI wirklich differenzierte Geschäftsangebote machen will, brauche ich zwingend eigene Daten, ich brauche eigene Modelle, weil mit den anderen spielen kann jeder.
Hast du da konkrete Einsatzzwecke gesehen oder wurden da Use Cases vorgestellt?
Es wurden ein paar so eher theoretische Use Cases, ja. Also ich muss zugeben, ich war jetzt auch nicht in den super Deep Dives im KI-Bereich. Aber wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, was kann eine Kanzlei zum Beispiel mit ihrem ganzen mit dem ganzen internen Wissen eigentlich anstellen in bestimmten Rechtsbereichen, ja, oder jetzt auch, wenn man in Richtung Marketing denkt, was haben wir eigentlich alles für Daten aus unseren eigenen Zielgruppenanalysen, Marktanalysen, wie kann ich die eben in ein Modell hineinbringen und das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich machen, um einfach zu sagen, hey, wir haben auch Daten, die hat der Wettbewerb in der Form nicht, ja, und bei uns gibt's da nochmal, ja, extra Insights, andere Insights, das kann in die Richtung gehen. Ich glaube, das wird tatsächlich für viele Unternehmen so der nächste wichtige Schritt, zu sagen, okay, wir haben jetzt KI verstanden, wir haben verstanden, wie diese Modelle funktionieren, welche Art von Anwendungen ich dort machen kann. Aber was haben wir eigentlich intern für Wissen, das wir ja in diese Modelle hineingeben können? Und zwar nicht so, dass wir einfach unsere Mitarbeiter danach alle ersetzen können, sondern dass wir dieses Expertenwissen, das an vielen Stellen da ist, einem breiteren Stamm an Kolleginnen und Kollegen zugänglich machen. Und das fand ich auch eine ganz schöne These, die war von Ian Beecraft, der ist auch Unternehmensberater, hat da eine Keynote gehalten und der meinte, er sieht tatsächlich durch KI das Ende der Spezialisierung. Und das hat auch jemand anders von Deloitte, Mike Bechtel, ist der Chief Futurist von Deloitte in Chicago, der meinte das auch. KI ist eigentlich der Tod des Spezialisten. Ja, weil ich kann jetzt dieses Spezialistenwissen ganz vielen Menschen zugänglich machen. Und es wird in Zukunft viel, viel wichtiger sein, dass wir in Unternehmen Menschen haben, die nicht nur ganz tiefes Spezialwissen haben, sondern die auch in der Lage sind, sich mit ganz vielen verschiedenen Töpfen an Spezialwissen sich die anzueignen, sich daran zu denken, die zu nutzen, um daraus irgendwas Größeres zu machen. Also eher wieder in Richtung Generalisten statt Spezialisierung. Und das fand ich auch eine ganz, ganz spannende These, weil das ist eigentlich schon eine Abkehr von dem, wie wir lange jetzt gerade im Marketing über Skills und über Rollen innerhalb von Agenturen, aber auch Marketingabteilungen nachgedacht haben, weil alles immer spezialisierter und fragmentierter wurde. Und am Ende hatte ich dann für jede Kampagne, habe ich dann 40 Spezialisten da sitzen, was die Koordination ja auch unfassbar schwer macht, weil die müssen alle erstmal miteinander reden und sich austauschen und sehr, sehr wenige Generalisten, die das alles überhaupt noch überschauen können, was da in jeder Disziplin passiert. Und vielleicht kann da tatsächlich auch KI einen Zugang bieten, um dem Account Manager, dem Generalisten oben drüber irgendwie zu ermöglichen, ja, sich einfach Wissen schnell anzueignen, ohne immer die ganzen Spezialisten, die ja auch limitiert sind in ihren Ressourcen, immer ja, ich brauche den jetzt, ich muss den fragen, der muss Zeit haben, der muss sich jetzt auf den Kunden randecken, um da vielleicht Dinge auch zu beschleunigen. Und ich brauche die Leute immer noch, ja, weil die Themen entwickeln sich ja weiter. Aber dessen Wissen kontinuierlich immer wieder ja, zu demokratisieren eigentlich, ist, glaube ich, eine große Aufgabe für viele Unternehmen.
Ich hatte so ein paar Veranstaltungen besucht, da war das Thema, wie mache ich meine IT-Struktur für KI-ready? Und da kam auch noch raus, dass viele Unternehmen in Deutschland noch sehr dabei sind, zu versuchen, alles darauf vorzubereiten, dass eventuelle eigene Modelle auch wirklich überhaupt an die Daten rankommen können. Also momentan habe ich vielleicht teilweise proprietäre Software, wo irgendwie Daten drin sind. Teilweise habe ich irgendwelche SaaS, wo die Daten in der Cloud liegen, und dass da gerade versucht wird, zentrale Plattformzugangsmöglichkeiten zu schaffen, sodass ich weiß, all meine Kundendaten können über diese API abgefragt werden. All meine Messdaten aus meiner Produktion liegen in dieser Datenbank. Und dass das so eine ganz wichtige Grundlage ist, um dann vielleicht auch mit diesen von dir gerade erwähnten kleinen Modellen dann wirklich auf unique USPs zu kommen. Dass man wirklich sagt, ChatGPT hat halt auch nicht diese ganze Sensorik, die weiß, ab welcher Temperatur vielleicht irgendwie das Material müde wird oder I don't know. Und dass das gerade sozusagen zwei parallele Stränge sind. Einmal, jeder muss versuchen, so mit ChatGPT klarzukommen und zu gucken, was kann man damit eigentlich machen. Und darunter wird gerade versucht, die Daten zentral verfügbar zu machen, damit Modelle drauf trainiert und gefeintuned werden können. Okay, ja, sehr spannend. Wenn du dir, oder wenn man so durch die South by Southwest turnt, macht man sich dann einen Schedule nach Personen? Also hast du geguckt, oh, wer spricht denn da? Oh, Mark Cuban ist irgendwie da, den will ich mir anhören oder sowas. Oder geht es wirklich, dass man sagt, ich gucke mir ein Thema an, egal wer spricht?
Kommt ein bisschen darauf an, wie man drauf ist. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen von mir, die fahren dahin, machen genau das Zweite. Die sagen, hey, ich bin hier, weil ich will alles sehen um das Thema Extended Realities, VR, AR. Ich gehe da nur in solche Sessions, weil ich will da alles aufsaugen, was geht. Ich wiederum bin eher so, ich habe immer FOMO, ja, ich habe immer Angst, alles zu verpassen, was cool ist, und ich habe so ein paar Staple jeden Tag, die will ich unbedingt sehen. Ja. Ich weiß, wenn ich da bin, ich will Amy Webb live sehen am Samstagmorgen. Amy Webb ist die Gründerin des Future Today Instituts, eine der besten Future Consultants, glaube ich, die wir haben weltweit. Eine unglaublich tolle Frau, Power auf der Bühne, die ist lustig, die ist unfassbar schlau. Und klar könnte ich mir das auf YouTube angucken. Aber ich werde jedes Jahr, wenn ich in Austin bin, werde ich mich da um 8 Uhr morgens in die Schlange stellen, in diesem Convention Center. Die Session geht um 10 los, wohlgemerkt, weil ich will halt da vorne in den ersten 10 reinsitzen, weil ich will Amy Webb live sehen. Ja. Und ich suche mir immer so diese Highlights des Tages, also ich sage, das will ich auf keinen Fall verpassen. Und dann ist es bei mir wirklich sehr, ich bin da immer sehr effizient. Ja. Ich gucke dann, was ist im gleichen Saal, im gleichen Gebäude, wo ich möglichst schnell zwischen den Sessions hinkomme, damit ich noch rechtzeitig da bin. Weil du musst eigentlich für alles mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde früher in der Schlange stehen, sonst kommst du oft nicht ran. Und ich optimiere mein Schedule eher so, was will ich unbedingt sehen? Wo bin ich dann? Wie schnell komme ich von A nach B und komme ich dann da noch ran zu dem Thema, das mich vielleicht auch noch interessiert? Und dann sitzt man aber oft auch bleibt man auch mal zwischen zwei Sessions einfach in einem Raum, weil ich mir denke, ja, da ist danach noch was mich interessiert und dazwischen ist irgendwas anderes. Da habe ich zwar keine Ahnung davon, also gucke ich mir jetzt mal an. Und oft sind das total überraschende und tolle Dinge. Und da habe ich dieses Jahr wirklich durch Zufall eine Session gesehen, die hat mich völlig geflasht. Das war eine Frau aus England, die hat die forscht zu Gerüchen und was Gerüche für einen Einfluss haben auf menschliches Verhalten, auf die Kaufwahrscheinlichkeit von Produkten, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und das war so spannend und so interessant und so weit weg von meiner täglichen Lebenswelt, ja, von Marketing, Innovation und Zielgruppen und Media. Aber ich saß da drin und habe dir eine Stunde lang zugehört und habe mich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich so viele neue Dinge gelernt habe über ein Thema, wo ich keine Ahnung davon hatte. Und ich wäre da nie hingegangen, wenn nicht danach eigentlich in dem Saal was gewesen wäre, was ich unbedingt sehen wollte. Und das Lustigste war, sie hat am Anfang, haben sie am Eingang so kleine Fläschchen verteilt, weil sie hat einen eigenen Geruch kreieren lassen von einem Unternehmen in Frankreich. Und sie hat dann jeden riechen lassen, hat gesagt, ja, erklärt mal, nach was riecht das? Und dann kam man halt so, ja, es riecht nach Grapefruit. Ich habe auch gesagt, riecht eher so, ja, nach Zitrusfrucht. Andere haben gesagt, ah, das riecht wie das Parfum von meinem Freund oder ach, sowas, so ein Geruch, den mag ich nicht, das riecht wie Spülmittel. Und kam halt raus, wie Geruch irgendwie in der ganzen, allein schon in dieser doch sehr uniken Audience da unterschiedlich wahrgenommen wird. Und sie meinte dann, ja, ich zeige euch mal das Briefing. Ja. Und sie hat dann eben gezeigt, was für ein Moodboard sie dieser Firma geschickt hatte. Das war so ganz basic, visionär, Sie wollte einfach einen Geruch haben, der nach der Zukunft riecht. Ja, das heißt, wir konnten alle die Zukunft riechen und das Fläschchen mit nach Hause nehmen. Das war einfach sehr, sehr lustig. Und wäre was gewesen, was ich mir sonst an normalen Tagen nie angeschaut hätte. Und das ist auch so ein bisschen die Magie dieses Events, sich auch mal über sowas zu informieren.
Ich glaube, das ist nur das Wort, dass man sagt, die Magie des Events ist es irgendwie, Sachen zu sehen, auf die man Bock hat, Sachen zu sehen, weil man Bock auf den Absender hat und gar nicht weiß, was die Person vielleicht erzählt und dann auch noch in Sachen reinstolpert, die man sonst gar nicht gesehen hat und da dann genauso was entsteht, dass man neue Perspektiven bekommt und sagt, was davon kann ich vielleicht mitnehmen. Das kenne ich auch. Ja, ich habe auch oft keine Lust auf Events zu gehen zum Beispiel. Und wenn ich dann da war, sage ich so, ach, das war eine super Sache, dass ich hier war. Nächstes Jahr gehe ich garantiert gerne hin und dann bis nächstes Jahr habe ich es wieder vergessen, dass es cool war. Das ist so zwischendurch. Für mich
ich kann noch, ja. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, gerade zu diesem, was man erlebt, wenn man da ist. Ja. Eine Keynote, glaube ich, am Samstag oder Sonntag, war auf jeden Fall irgendwie, hey, das sind zwei Typen von Disney, die erzählen was zu Future of Storytelling bei Disney. Und man dachte, okay, das sind so random Senior Vice Presidents, ich hatte von denen noch nie gehört. Ja. Und dachte mir, okay,
random Senior Vice Presidents.
Die haben ja genug davon, setzt man sich mal rein, guckt sich das mal an. Ja. Die zwei kamen auf die Bühne und meinten so, ja, wir wollen eigentlich gar nicht langweilen, wir haben einfach mal ein paar Leute mitgebracht. Und auf einmal steht dann irgendwie Kevin Feige auf der Bühne, der Macher des Marvel-Universums, und meinte so, ja, hier übrigens ein bisschen Preview. Dann hatten sie neue Roboter dabei, die sie jetzt in den Parks rumlaufen lassen, mit Star Wars-Background, die da rumgewatschelt sind. Und auf einmal war Jon Favreau da, ja, der Macher von Mandalorian, hat sich dann irgendwie auf die Bühne geschlichen und hat was erzählt. Und dann ging es auf einmal irgendwie um den Ausbau irgendeines Disney-Parks, ich glaube in Paris und in Tokio oder Shanghai. Und dann meinten sie, ja, sie machen da gerade so einen Ironman-Ride und da haben sie einen Experten gefragt, der sich da gut auskennt. Und auf einmal kam Robert Downey Jr. auf die Bühne. Und der Saal ist halt völlig explodiert, weil keiner damit gerechnet hat, dass der da ist. Ja. Und eigentlich haben die alle nichts erzählt, aber es war halt cool, weil es war halt einmal so die komplette Disney- und Pixar-Prominenz irgendwie da. Und alle hatten sehr viel Spaß damit, ja. Und das macht halt wirklich dieses Event aus, dass oft auch überraschende Dinge passieren in Sessions, wo man gar nicht damit rechnet.
Dass man irgendwo hingeht, die Wahrscheinlichkeiten sind wahrscheinlich exponentiell ab mit der Entfernung des Events. Jetzt musstest du irgendwie von München gibt es, glaube ich, wahrscheinlich Direktflüge oder sowas. Musst du irgendwie rüberfliegen oder mit einem umsteigen. Was kostet ein Ticket? Wie viel muss man eigentlich für so eine Woche oder 4 Tage ungefähr einplanen, wenn man nicht auf der Straße schlafen will?
Das Thema Schlafen ist tatsächlich das größte Problem, weil die Unterkünfte sind heiß begehrt. Also wenn man früh genug dran ist, kriegt man schon easy ein Airbnb für 150, $200 die Nacht. Ja, ist jetzt nicht das günstigste, aber geht. Ja. Ist dann nicht luxuriös, aber man findet was. Hotels sind sehr, sehr teuer. Da ist man oft so bei 500 plus pro Nacht. Das ist eher ein weniger empfehlenswert. Die Flüge sind bezahlbar. Ja, Eco kostet, glaube ich, von Frankfurt 600, 700 Euro. Was die Tickets angeht, ist eigentlich auch human. Also je früher man kauft, desto günstiger sind sie. Im Schnitt kann man so sagen zwischen 900 und $1,100, je nachdem, wo man hin möchte. Es gibt verschiedene Tickets, also für Film primär, für Interactive als Primary Access, für Musik. Oder es gibt halt so ein Platinum-Ticket, dann ist dann alles drin. Kostet, glaube ich, regulär 1.200. Ist nächstes Jahr ein bisschen anders, weil die South by ist ja auch ein Event, das mit Austin groß geworden ist und Austin ist mit der South by groß geworden. Hat aber auch dazu geführt, dass das Convention Center, in dem nicht alles, aber viele Teile der Konferenz stattfinden, inzwischen einfach zu klein ist und auch ein bisschen zu alt, weil es ist aus den frühen 90er Jahren und das wird jetzt gerade, ich glaube, seit gestern abgerissen und neu gebaut. Das dauert jetzt aber 3-4 Jahre. Und jetzt haben sie natürlich das Problem, dass in dem Convention Center war der einzige Saal in der ganzen Stadt, wo 1.700, 1.800 Menschen reingepasst haben. Was natürlich so für diese großen Stars, die oft da sind, schon eine Motivation ist zu sagen, hey, ich bin da auf einer großen Bühne, da sind fast 2.000 Leute anwesend.
Aber 2.000 ist schon der größte Raum?
Das ist der größte Raum, ja.
Ja, das ist tatsächlich nicht so komplett genau. Umwerfend.
Ja. Also wenn man es vergleicht mit der OMR, tatsächlich eher kleine Räumlichkeiten. Ja. Mhm. Und das fällt jetzt weg, deshalb werden sie nächstes Jahr, haben sie angekündigt, sie werden für die verschiedenen Tracks, also Musik, Film, Interactive, verschiedene Hubs haben. Ja. Also es werden dann verschiedene Hotels sein, wo sich die primär treffen und stattfinden. Und früher konnte man eigentlich mit jedem Ticket auch mit Zweit-Access in auch andere Veranstaltungen. Also ich konnte mit meinem Interactive-Ticket auch ein Musik-Event rein, weil es war oft nicht komplett voll. Das wird nächstes Jahr nicht mehr gehen. Das heißt, man sollte sich am besten das große Ticket, das Platinum-Ticket kaufen.
Aber ich habe so ein bisschen mitgerechnet. Unter 3.000 Euro kommt man wahrscheinlich nicht so richtig klar. Nach oben gibt es wie immer keine Grenze, aber wenn man...
Ja, es ist schon ein Invest.
Ist schon Invest, ja. Aber ich, dass man davon zehrt, kann ich total verstehen, dass man irgendwie tolle Menschen kennenlernt und dann wieder übers Netzwerk irgendwie Return Invest hat. Das glaube ich irgendwie auch alles total. Gab es auch Themen, wo du sagst, ah, das war schon, das könnte schon auch einen Impact auf unser Leben haben, worüber man wirklich mal nachdenken muss? Ich glaube, du hattest irgendwie ein Zitat gepostet. We are in hell right now, gentlemen. We can stay here and get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. Das ist, glaube ich, aus welchem Film ist das?
Das ist aus Any Given Sunday mit dem grandiosen Al Pacino. Das war auch eine meiner liebsten Sessions dieses Jahr. Es waren zwei Jungs von einer australischen Agentur, die heißen The Taboo Group. Es sind zwei Brüder, die McKinleys. Und die hatten sich als Gag am Schluss ihres Vortrags über, was muss ich eigentlich im Branding verändern? Ja, weil ganz viel, ich nenne das immer Samification. Also ganz viele Kampagnen sehen einfach gleich aus, weil die zu Tode optimiert und zu Tode pre-getestet wurden, dass du eigentlich nicht mehr sagst, ah, das ist irgendwas Herausragendes, sondern es ist halt alles sehr safe. Ja. Und die beiden haben halt wirklich so eine Stunde ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass Kommunikation und Branding auch wieder mehr differenzieren muss, ja, dass man Leute überraschen muss, dass man auch Leute mal erreichen muss, die dann sagen, nee, das fand ich jetzt aber nicht gut. Ja, das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Sie haben gesagt, man muss diese Faultlines finden in der Kultur und in der Branche und da rein und dann auch mal ganz bewusst mal ja Konventionen brechen. Und das war dann am Ende, hatten sie dann wirklich diesen Monolog von Al Pacino am Ende des Films. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein Film aus den frühen 2000er, glaube ich. Al Pacino spielt einen Football-Coach in der NFL von so einer relativ abgeschlagenen Mannschaft, die nicht mehr so richtig performt. Er ist auch schon ein älterer Coach, hat eigentlich auch keinen Erfolg mehr und schafft aber dann dieses Team dann zusammenzuschweißen, ja, aus jungen Spielern und den alten Veteranen und hält am Schluss so eine flammende Rede, ich glaube vor einem Playoff-Spiel oder so, wo sie nochmal sich jetzt zusammenreißen müssen. Und die haben das adaptiert auf das Thema Marketing und Branding und standen dann vorne auf der Bühne, hatten die Musik noch mitlaufen. Das war ein absolutes Highlight von mir. Und da kam eben dieses Zitat vor, weil sie meinten, hey, wir sind wirklich auch gerade so ein bisschen in der Marketinghölle, ja, wir sind in ganz viel Automatisierung und Effizienz und das ist auch alles richtig und alles gut und wir brauchen das auch an vielen Stellen, gerade wenn ich globale Brands führen möchte und konsistente Markenerlebnisse haben, aber gleichzeitig müssen wir uns, glaube ich, auch wieder mehr trauen und müssen wieder mal sagen, wo gehen wir denn bewusst mal auf Konfrontation, was machen wir denn mal in Richtung, sagen, dann finden uns halt mal nicht alle gut, aber man wird über uns sprechen, ja, und das fand ich so eine ganz tolle Nachricht auch, dass vielleicht die Idee, die safe ist, mag die rationale sein, aber die emotionalisiert vielleicht dann nicht mehr so und dass man sich da wieder mehr traut. Das war für mich so ein, ja, mit was Aufrüttelndes. Ich glaube, du hast aber eigentlich auf was anderes angespielt, so was so die, ja, sag ich mal, gesamtgesellschaftliche Situation und vielleicht auch die Politik ein bisschen angeht. Das hat mich sehr überrascht, dass das eigentlich komplett abwesend war auf den Bühnen. Also es, du hast ja am Anfang auch gesagt, Austin ist eigentlich eine sehr liberale Stadt, ja, relativ progressiv. Es gab auch schon Zeiten auf der South Bay, wo das Programm sehr progressiv war in Richtung mehr so gesellschaftlichen Themen, wo es so um, ja, einfach um Social Issues auch sehr viel mehr ging. Das haben sie in den letzten Jahren stark zurückgefahren. Ich glaube auch,
früher war Elon Musk auch da, der war diesmal nicht da, oder?
Elon Musk ist auch schon mal so ähnlich wie Robert Downey Jr. einfach mal so bei irgendeinem Automotive-Panel auf einmal aufgetaucht. Ich glaube, heute würde er das nicht mehr machen. Da wäre auch, glaube ich, die Reaktion eine andere, als sie damals war. Aber was mir aufgefallen ist, es war alles wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ich will nicht sagen, es war eher aus Angst, sondern ich glaube, es war eher so, hey, hier können wir noch so tun, als wäre alles Business as usual. Und so hat sich das angefühlt. Ja, das hätte auch 2018 sein können. Und wir überlegen halt, wie wir hier unser Geschäft machen und wie Marketing funktioniert. Und draußen brennt die Welt, aber man war so eine Bubble der Glückseligen so ein bisschen. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Weil der Einzige, und der Name ist schon gefallen, der Einzige, der so ein bisschen was gesagt hat, war Mark Cuban. Der wurde bei der Verleihung des South by Innovation Awards, wird in die Hall of Fame aufgenommen und hat dann da, wurde eingeführt von Kara Swisher mit einer sehr, für einen Milliardär sehr liebenswerten und wertschätzenden Rede von Kara Swisher, wenn man sie kennt, die ist ja da auch gerne mal etwas zynisch und kam dann auf die Bühne und hat dann aber auch gemeint, so ja, er wünscht sich wieder mehr Entrepreneurship in Amerika, ja, weil Leute wie Donald Trump und Elon Musk, die sind für ihn jetzt nicht unbedingt Entrepreneurs, die sind eher getrieben von ihren eigenen, ja, eher egoistischen Motiven und das wäre sein großer Wunsch. Ja, es war auch sehr, sehr harmlos am Ende und es war vor allem auch noch hinter verschlossenen Türen, weil da waren vielleicht 200 Leute bei dieser Preisverleihung, die halt tendenziell nominiert waren. Und sonst war das Thema tatsächlich weitgehend abwesend. Ich glaube, Scott Galloway hat sich wie immer über Elon Musk lustig gemacht und ein paar sehr derbe Witze rausgehauen. Das wurde dann auch kurzzeitig, glaube ich, mal auf YouTube aus dem Video rausgeschnitten. Aber das ist halt Scott Galloway, das macht er ja überall. Also sonst Business as usual in Austin, würde ich sagen.
Die Leute, die da so rechts und links neben dir sitzen in den Sessions, sind das alles Amis? Also ist, ich glaube, in Deutschland ist es sehr in, dass wir mal zu South by South fahren. Aber ist das in anderen Ländern auch so? Also sieht man auch viele Franzosen, Italiener, Norweger? Oder ist das eine lustige kleine Erhöhung aus Deutschland?
Nee, also es sind tatsächlich, ja, Deutschland ist schon immer gut vertreten, aber am ersten hören tut man die Brasilianer, die immer in sehr großer Zahl und mit sehr viel Leidenschaft vor Ort sind. Es ist inzwischen auch so ein bisschen ein Meme, dass in den großen Sälen die Speaker auf die Bühne kommen und erstmal irgendwas auf Portugiesisch sagen, weil sie wissen, dass die ganzen Brasilianer alle ausflippen werden. Ja, und die sind auch immer sehr, sehr präsent. Aber es ist tatsächlich eine sehr internationale Veranstaltung. Ich würde sagen, es sind so, ich würde mal sagen, zwischen 30% und 40% der Gäste, die keine Nordamerikaner sind, keine Amerikaner, keine Kanadier. UK ist immer sehr, sehr stark vertreten, weil die schon seit vielen Jahren auch nicht nur das Thema Marketing, Advertising stark spielen, sondern auch das Thema Musik. Ja, die haben immer ein UK-Host, ist immer ganz viele britische Bands am Start und die machen auch echt immer viel Programm außenrum. Italien ist immer gut vertreten, wie gesagt, Brasilien. Aber es ist schon sehr international. Also es ist nicht so, dass man, also man trifft trotzdem die halbe deutsche Marketing-Bubble, die man auch sonst überall trifft, aber es ist, ist nicht so, dass man da unter sich ist. Es ist nicht so ein bisschen wie Mallorca.
Die einen Insights sind natürlich die, die du jetzt erzählen kannst, aber die anderen Insights wahrscheinlich irgendwie, wenn du zurückgekommen bist oder ein Rundschreiben oder Meeting oder Zusammenfassung gemacht hast für intern für deine Kollegen, was sind da irgendwie Sachen, wo du gesagt hast, hey, das ist wirklich wichtig, das könnte jetzt auf unsere Arbeit einen Impact haben?
Also, wo wir uns gerade wirklich mit befassen, weil wir natürlich auch eine Mediaagentur sind am Ende, ein großes Thema war auch so ein bisschen, hey, die Zeit, wo wir uns Attention von Leuten kaufen können, ja, in Form von Paid Media, in TV, digital, in Podcasts, das geht so ein bisschen zu Ende, weil die Leute eigentlich da nicht mehr so richtig zünden. Ja. Was auch daran liegt, dass die Inhalte nicht mehr so überraschend sind, wie sie vielleicht mal waren, weil es auch an vielen Stellen zu viel geworden ist. Ja. Also neue Wege zu finden, diese Attention der Leute wieder zu kriegen, wird für uns ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein, wie Media und wie Marketing in Zukunft funktionieren. Und damit einhergeht aber auch noch ein anderer Trend. Ein ganz großes Thema war Social Health dieses Jahr. Das war auch die Opening Keynote, so als die dritte Säule zwischen körperlicher Gesundheit, geistiger, emotionaler Gesundheit, halt diese soziale Gesundheit, die, glaube ich, durch die Pandemie auch vielfach beschädigt wurde. Ja, man hat immer weniger soziale Verbindungen. Es sind aber auch langfristige Trends, dass so zum Beispiel in Deutschland klassische Vereinsleben nicht mehr so funktioniert wie früher, wo ich viele Menschen treffe. Leute arbeiten eher von zu Hause, dadurch weniger soziale Kontakte. Und dass das aber auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von Gesundheit ist, ja, also persönliche Beziehungen zu pflegen und sich auszutauschen. Und damit verbunden ist natürlich auch, oder ein Grund dafür ist auch, dass es weniger wird, die viele Zeit, die wir vor digitalen Devices verbringen, die wir eher auf TikTok und Instagram abhängen, statt vielleicht in der Kneipe oder im Park, wo wir uns mit Freunden oder einfach irgendwelchen random Personen treffen. Und dass langsam aber sicher eine Gegenbewegung einsetzt, gerade in den jüngeren Generationen, die sagen, hey, ich will wieder mehr echte Erlebnisse haben. Ja, ich will wieder raus, ich will nicht alles nur digital erleben. Ich will nicht nur wissen, was der nächste Influencer, die nächste Influencerin tut, sondern ich will das selber erleben. Und zwar nicht so, wie es heute vielfach ist, die sagen, oh, ich will aber unbedingt zur Eras Tour bei Taylor Swift sein, weil dann kann ich mich 3,5 Stunden lang filmen, wie ich jedes Lied mitsinge und das dann auf Instagram stellen, sondern ich will das im Moment erleben. Und wenn wir das wieder zurückspielen in Richtung Marketing, ist das natürlich ein ganz, ganz spannender Faktor, weil dadurch wird sowas wie Out of Home, wie Ambient Media wieder ein ganz, ganz wichtiger Werbeplatz. Ich glaube, viele Marken müssen sich viel mehr überlegen, hey, wie können wir denn mit Events eigentlich mehr machen, außer nur Sponsor zu sein und unser Logo hinzukleben? Was kann ich dort machen? Was für Aktivierungen kann ich machen? Wie kann das wieder Content schaffen für meine digitalen Strecken? Also dieses hybride Marketing zwischen Offline und Online und zwischen Paid Media und Earned Media und Event, glaube ich, wird ein ganz, ganz großes Ding werden. Und das ist für uns natürlich ein essentieller Bestandteil unserer Arbeit. Und da haben wir, glaube ich, alle sehr, sehr viele Hausaufgaben zu erledigen, wie man das jetzt für Kunden auf der Angebotsseite, auf der konzeptionellen Seite umsetzt in den nächsten Monaten und Jahren. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Gibt es Kunden, über die ihr sprechen dürft? Damit die Leute, die draußen zuhören, habt ihr eine Vorstellung, habt ihr Beispielkunden, damit die sich vorstellen können, für wen ihr so zum Beispiel arbeitet?
Wir arbeiten zum Beispiel für einer meiner liebsten Kunden, für den ich gerne arbeite, ist Hornbach zum Beispiel, Baumarktkette Deutsche, die ja Marketing immer ganz anders denken, weil sie sind jetzt nicht die Nummer eins im Markt, also sie sind nicht die mit der meisten Fläche, nicht die mit dem meisten Geld. Das heißt, sie müssen Aufmerksamkeit anders erzeugen, und bei Hornbach funktioniert das ganz stark über die tolle Kreation, die die Heimat in Berlin für die Kolleginnen und Kollegen macht. Und die begreifen sich eben eher als Storyteller. Ja? Wie kann ich dieses Thema DIY und diese Leidenschaft für eine Story inszenieren, aber auch für eine Community von Menschen, die das toll findet. Ja? Und die Community erreiche ich ja natürlich nicht nur über TV und Online-Bewegtbild, sondern eben auch vor Ort in den Märkten. Die erreiche ich auf Events, die erreiche ich, für die kann ich Dinge machen, und die wollen ja auch mit ihren Händen was tun. Ja? Für sowas kann man sich das vorstellen. Wir haben sehr, sehr viele Getränkemarken zum Beispiel auch in unserem Kundenstamm. Für die ist das natürlich auch eine ganz tolle Gelegenheit, weil da geht es oft ums Zusammenkommen, ums gemeinsam feiern, einen guten Moment haben, irgendwie ein Feierabendbier am Fluss zusammen mit Freunden oder im Restaurant oder nach dem Sport. Das sind auch so Anlässe, die ich dort nutzen kann. Wir haben Foodmarken im Angebot, für die ist es, ja, zusammen essen ist ja so ein ganz, ganz verbindendes Gefühl. Und das ist was, was digital also gar nicht funktioniert. Kann aber ein sehr digitales Thema werden, weil es hat ja auch eine gewisse Ästhetik, die ich dann wieder spielen kann. Ich kann da Rezepte, Insights, sonst was teilen. Also es zieht sich wirklich durch alle Branchen, selbst zu sehr schwer greifbaren Produkten, wie jetzt, wenn ich von Banking zum Beispiel rede, ja, ist ja vielfach für uns eigentlich nur eine Website im Browser, so eine Bank. Und dann gibt's noch die Leute, die noch darauf setzen, dass sie bei ihrer Sparkasse im Heimatdorf noch den Ansprechpartner haben, der ihnen einmal im Jahr irgendwie einen Investmentfonds verkaufen möchte und alles mit kleinen Post-its zum Unterschreiben nach Hause schickt auf Papier. Aber vielleicht, was kann ich denn als Bank eigentlich machen in dieser Welt? Wie kann ich denn Banking wieder anfassbarer machen, mehr in die Welt rausbringen? Da gibt es ganz, ganz viele Branchen, über die man sich da Gedanken machen kann, wie da Kommunikation hybrider werden kann in Zukunft.
Wirst du nächstes Jahr wieder hinfahren?
Ich hoffe es. Ich hoffe es tatsächlich. Lustig, meine Partnerin hat auch gefragt, so, hey, willst du das nächstes Jahr wieder machen mit dem, wie die USA gerade ist und was man da so an Geschichten liest mit Themen an der Grenze und bei der Einreise und Handy durchsuchen und so. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon, weil Austin halt schon in meinem Herz irgendwie so ein Ding ist, wo ich sage, ich möchte dahin und ich hoffe mal viel von dem Event. Aber wir werden mal gucken, wie es wird jetzt im Jahr. Ich glaube, ich würde jetzt noch nicht im Mai meine Flüge buchen. Aber ich habe John, unserem Bekannten, der immer das Haus uns zur Verfügung gestellt hat, und übrigens auch sein Auto und seine Katzen inzwischen, also wir sind da voll integriert. Haben schon gesagt, hoffentlich sind wir nächstes Jahr wieder da. Wird glaube ich, ein spannendes Jahr aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und wir werden mal beobachten, wie es wird. Aber das Gute ist, wenn man dann vielleicht doch nicht hinfährt, die South By kommt jetzt auch zu uns. Ja, also sie machen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in London eine Konferenz in Europa. Es gibt schon seit 2 Jahren die South By Sydney. Das war mir immer ein bisschen zu weit weg. Aber London vielleicht eine Reise wert. Muss man sich mal angucken, ob man das vielleicht dann stattdessen nächstes Jahr macht.
Ich wäre schon sehr überrascht, wenn man nächstes Jahr als deutscher Geschäftsreisender ohne irgendwelche verrückten politischen Ambitionen große Probleme hätte, irgendwie in die USA zu reisen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer als null, aber relativ gering. Insofern glaube ich, das wäre für mich irgendwie die kleinste Sorge. Aber gerade so das, was du sagtest, dass man sagt, es gab dieses Jahr gar keine Rieseninnovation, sondern einfach nur ein Fortführen von dem, was da gerade passiert. Das wird halt spannend, ob es nächstes Jahr einfach so wie jetzt einfach noch mehr AI und Automatisierung ist oder ob es tatsächlich nochmal irgendwas ganz Neues gibt. Und wir hatten gerade im anderen Podcast gesagt, AI ist die letzte menschliche Erfindung und alles, was jetzt danach erfunden wird, wird eher von AI erfunden. Und wäre mal gespannt, ob man das wirklich so schnell merkt, dass es eigentlich gar nicht mehr große Trends gibt für ein paar Jahre, sondern einfach nur das, was da ist, in immer intensiveren Iterationen. Spannend. Also für mich jedes Jahr denke ich so, ach, eigentlich toll, und alle, die irgendwie zurückkommen, mit denen ich rede, sagen immer, dass es irgendwie eine tolle Woche war. Aber ich glaube einfach, weil es so weit weg ist und weil man einfach sagt, man kann nicht mal zum halben Preis das ausprobieren, sondern man müsste gleich irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 Euro ausgeben für die Woche, war ich bisher noch nie komplett überzeugt. Aber es klingt sehr, sehr cool und es klingt vor allen Dingen toll, glaube ich, so diese Carry-Over-Learnings, ne? Dass man einfach Dinge mitnimmt, die man sich vorher gar nicht überlegt hat und dann auf ganz neue Connections kommt und so. Das finde ich schon sehr wertvoll. Und du hast es auch gesagt, echte Events, rausgehen, Menschen treffen, Dinge mit eigenen Augen sehen, wird wahrscheinlich wieder ist jetzt schon wichtiger als es irgendwie vor ein paar Jahren gedacht wurde. Virtual Reality Konferenzen heben nicht so richtig ab. Insofern, ja, wahrscheinlich eine ganz, ganz tolle internationale Möglichkeit, sich das mal anzuschauen. Vielen, vielen Dank, lieber Alex, dass du uns das alles erzählt hast und dass wir sozusagen das Event durch deine Erfahrung, durch deine Augen so ein bisschen kennengelernt haben.
Ja, vielen Dank, Christoph, für die Einladung. Es freut mich immer sehr, auch über das Event zu sprechen. Ich kann immer nur viel Werbung dafür machen, weil es einfach toll ist. Und ich freue mich über alle, die ich nächstes Jahr in Austin treffen kann.
Wie kann man dich am besten erreichen? Über LinkedIn?
Am besten über LinkedIn, ja.
LinkedIn. Dann werden wir natürlich den Kontakt zu dir verlinken. Und wenn du nochmal in einem Satz erzählst, was ein Director of Innovation sonst so macht, weswegen die Leute mit dir in Kontakt treten könnten, dann hast du jetzt die Möglichkeit.
Genau. Mein Job ist eigentlich zu gucken, was kommt als nächstes im Marketing. Ja, was wird spannend? Zielgruppenverhalten, Technologie, Touchpoints und daraus das Beste zu machen für unsere Kunden, die wir betreuen, ist eigentlich im Herzen meine Aufgabe.
Sehr gut, toll. Vielen, vielen Dank. Komm gut durch den Frühling. Ich glaube, in München ist es schon wieder wärmer als in Hamburg, oder ist es, wie ist es gerade?
Heute Morgen beim Laufen hatte es 4 Grad, also es war so semi.
Ja, okay. Als du gelaufen hast, habe ich noch geschlafen und jetzt auf jeden Fall schön warm in Hamburg. Alles klar. Dann pass auf dich auf. Vielen, vielen Dank und auch euch zu Hause wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet und bin mal gespannt, ob jemand von euch sagt, ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, da auch mal hinzufahren und jetzt mache ich es wirklich. Das würde mich total interessieren, denn ich glaube auch, ne, wie Alex, ich habe auch immer so ein bisschen FOMO und je mehr Leute mir sagen, dass sie nächstes Jahr dahin fahren, ich glaube, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das auch mal ganz genau überlege. Ich würde sagen, wir sprechen uns oder wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Das war Digitale VorreiterInnen und liebe digitale Grüße von
Alex.
und von Christoph. Tschüss!
Tschüss.